Ich meine, das ist natürlich jetzt wahnsinnig arrogant, jetzt nach 40 Jahren darauf rumzutrampeln und zu sagen, oh, das geht ja überhaupt gar nicht. Wir merken schon, da hat sich ja unheimlich viel getan, gerade in der Demenzbetreuungsszene. Also die Haltung diesen Menschen gegenüber hat sich immens gewandelt und sie ist immer noch im Wandel.
PPM Impulse. Gespräche, die wirken.
Herzlich willkommen zum PPM Impulse Podcast. Ich bin verbunden mit Stefan Kostschewa. Er ist Palliativcare-Experte. Herr Kostschewa, unser Thema wird aber sein therapeutisches Gammeln. Ich mache es jetzt ganz heiß. Aber warum hat dieses... Erstmal hallo.
Hallo,
so viel Zeit muss sein. Palliativcare hat durchaus auch was mit Demenz oder die Pflege von Demenzkranken zu tun. Erläutern Sie mal warum, weil im ersten Moment könnte man sagen, hat das eine mit dem anderen denn zu schaffen. Wie sehen Sie das?
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Genau diese Irritation erlebe ich immer wieder auch im Themenfeld. Vielleicht kann man das von der Historie einfach mal aufrollen. Die große Dame der Palliativcare, Cecily Saunders, hat auf einem Vortrag mal in den 90er Jahren gesagt, sie hat sich bewusst damals für die Tumorpatienten entschieden in ihrer Anfangsarbeit der Palliativcare und Hospizarbeit, weil die Misere der alten Menschen ihr einfach zu groß war.
Ja.
So, und genau an dem Punkt sind wir jetzt. Wir haben eine große Gruppe an pflegebedürftigen alten Menschen. Die große Gruppe der Menschen mit Demenz wird immer größer. Und der Ansatz der Palliativcare darf eben nicht mehr beschränkt bleiben, nur auf Menschen am unmittelbaren Lebensende, nicht nur auf Tumorerkrankte, sondern auf alle die Patientengruppen oder Menschengruppen, die eine unheilbare Krankheit zwar haben, eine chronische Krankheit haben, die aber nicht mehr heilbar ist. Aber streng nach der Devise, wenn nichts mehr zu machen ist, gibt's noch viel zu tun, kann man natürlich solche Zustände lindern. Und ich glaube, dass Menschen mit Demenz von einer früh ansetzenden und einsetzenden palliativen Haltung sehr, sehr gut profitieren können. Zumindest zeigt das die Praxis.
So, und da sind wir mitten im Thema. Die Überschrift heißt therapeutisches Gammeln. Ja, freuen Sie sich drauf, denn das werden Sie, Herr Kostschewa, noch sehr genau erläutern. Das Gegenteil von therapeutischem Gammeln ist aber zum Teil der Fall und nicht immer gut. Was ist der Hauptaufreger?
Der Hauptaufreger? Im Endeffekt geht es darum, Fachleute, die gelegentlich mal zum Beispiel zu einer Altenmesse fahren oder Altenpflegemesse fahren, sich das dort anschauen, werden das ganz, ganz deutlich merken, dass es ja ganz, ganz viele Gurus in der Szene gibt, die glauben zu wissen, was gut für Menschen mit Demenz ist.
Ja.
Das ist nach meinem Ermessen eine relativ arrogante Haltung einer Personengruppe oder einer Menschengruppe, Personengruppe vorzugeben, wie diese denn richtig dement zu sein haben und dann auch zu wissen, was sie denken, was sie fühlen, was richtiges fühlen, was falsches fühlen ist und was dann hier die richtigen Ansätze sind, um diese Menschen zu trainieren und therapieren. Also nach meinem Empfinden, das ist Oldschool, passt überhaupt auch gar nicht in die Palliativcare, sondern ich würde die ganze Geschichte umdrehen. Damals in den, ich meine, das waren die Anfänge der überhaupt Sterbeforschung, damals Kübler-Ross vorneweg. Sie hat mal gesagt, unsere Lehrer sind die Sterbenden. Und ich glaube, das kann man 1:1 übertragen auf Menschen mit Demenz. Das heißt, nicht wir wissen, wie man richtig dement ist, sondern der Betroffene weiß es selber. Er soll mir sagen, was er braucht und er ist mein Lehrer. Ich muss die Fähigkeit und die Gabe haben, allerdings ihm zuzuhören, mich auf ihn einzulassen und dann kriege ich schon raus, was er von mir haben möchte.
Sagen Sie doch mal so ein paar Blüten, Stilblüten aus dem Bereich, den Sie kritisieren. Das tun Sie ja relativ offen. Was gibt's da so für Programme, wo Sie eigentlich mit dem Kopf schütteln?
Ja, ich bin ja so ein Fossil aus der Altenpflege. Ich habe meine Ausbildung in den 80er Jahren absolviert. Also wir wurden damals noch in der Ausbildung geärgert und getrimmt im sogenannten Realitätsorientierungstraining.
Okay.
Das muss man sich Ja, das klingt unheimlich wissenschaftlich, dramatisch und man muss sich das aber so vorstellen. Es gibt zwei Grundformen dabei. Das eine ist das sogenannte 24-Stunden ROT, ist das abgekürzt, Realitätsorientierungstraining. Das heißt, bei jeder Begegnung mit dem demenziell Erkrankten bekommt er von mir die komplette Breitseite an Orientierung.
Oh, ja.
Heißt, ich sag guten Tag, Frau sowieso, ich bin Pfleger Stefan, heute ist der Sohn so vielte, wir sind hier im Pflegeheim Blaue Lagune, ich würde gerne bei Ihnen die Grundpflege durchführen und jetzt merke ich aber, ich habe das Handtuch vergessen, was ich natürlich für die Grundpflege benötige. Ich entschuldige mich, gehe kurz raus, hole das Handtuch, komme wieder rein, beginne wieder. Guten Morgen, Frau sowieso. Ich bin immer noch Pfleger Stefan, wir sind immer noch im Pfleger im Blaue Lagune. Das heißt, bei jeder Begegnung, ob ich das bin, ob es der Therapeut ist, ob es die Reinigungskraft ist, es gibt die Breitseite an Orientierung
auf die Birne. Könnte man auch automatisieren, ne? Also das könnte eine künstliche Intelligenz gerade noch schaffen. Ja, okay.
Das kriegt die gerade noch hin, genau. Genau richtig. Ne? So, und dann gibt es noch andere Trainingsprogramme, das sogenannte Classroom ROT, das haben wir damals auch lernen müssen. Das heißt, wir haben uns dann 5, 6 Menschen mit Demenz in einen Raum gesammelt, 45 Minuten lang mussten die dann den Vornamen des linken Nachbarns lernen, sein Geburtsdatum, dann ging es einmal rechts rum, links rum. Es wurde also Realität getrimmt, gelernt. Also es war ein regelrechtes Training.
Darf ich das so unbefangen sagen? Klingt sehr spaßbefreit, Freude befreit.
Ja, das hat man auch in der Reaktion gemerkt der Betroffenen. Also die kamen mit relativ viel Frustration da wieder raus. Sie wussten nach dieser Übung immer noch nicht, dass sie im Pflegeheim Blaue Lagune leben. Ja. Das Datum war da immer noch unbekannt und wie der Vorname des linken Nachbarns war, das ist nach 2 Minuten
auch schon weg gewesen. Aber ich meine, diejenigen, also die ihnen das eingetrichtert haben, haben die das sozusagen am theoretisch entwickelt, nicht am Patienten, also durch Erfahrungswerte gestützt?
Nein, also ich meine, das ist natürlich jetzt wahnsinnig arrogant, jetzt nach 40 Jahren darauf rumzutrampeln und zu sagen, oh, das geht ja überhaupt gar nicht. Wir merken schon, da hat sich ja unheimlich viel getan, gerade in der Demenzbetreuungsszene. Also die Haltung diesen Menschen gegenüber hat sich immens gewandelt und sie ist immer noch im Wandel. Aber was einfach deutlich macht, wir haben damals einen extrem pädagogisierten Ansatz vertreten. Ja. Das heißt, wir haben gesagt, ich weiß, was für dich gut ist, ohne ihn selber zu fragen. Und das ist natürlich eine Haltung, die geht überhaupt gar nicht. Und damals war der theoretische Überbau war der, einem Menschen mit Demenz zerbricht die innere Struktur. Was braucht er also von außen? Struktur. Mhm. Na, das heißt, er kriegt von außen die Struktur, die ihm innen fehlt, worauf wir überhaupt gar nicht geachtet haben, ob diese Ansätze bei den Betroffenen mit Wohlbefinden einhergeht. Überhaupt nicht. Hat uns gar nicht interessiert.
Und nun.
Und das wurde dann noch.
Und nun die Gegenbewegung sozusagen ist therapeutisches Gammeln. Ich werde jetzt stark verkürzend.
Ja, zumindest hinter dem therapeutischen Gammeln, das ist natürlich ein extrem provokanter
Begriff. Deswegen hören uns die Menschen auch genau zu, weil sie sagen, jetzt nur komm mal raus mit der Sprache. Was meinst du denn damit?
Genau. Wenn man sich das Gammeln mal wirklich als Begriff anschaut, was ist denn Gammeln? Gammeln ist Nichtstun, ist Rumhängen, ist ein zielgerichtetes Nichtstun, was vollkommen sinnentleert ist.
Was ja vielen auch Nicht-Dementen zunehmend schwerfällt, weil ne, da muss das Handy her, da muss irgendwas zockt immer. Dabei sagen viele Psychologen oder Therapeuten sagen auch, hey, lern das mal, dich zu entspannen, einfach so aus dem Fenster gucken und mal so sehen, was passiert. Geht ja vielen völlig ab heute.
Genau. Und das ist ja genau der Punkt, wo ich dann auch sage, da können uns Menschen mit Demenz Lehrer sein. Sie können uns ein Stück weit ja auch behilflich sein, mal auch zu akzeptieren, dass es ja auch andere Formen oder andere Realitäten ja auch gibt.
Oh ja.
Das Spannende ist, um das mal vielleicht auch mal als Hintergrund mal deutlich zu machen, also insbesondere bei der Alzheimer-Demenz ist das ja recht gut auch belegt. Der Jan Woyner hat das als Demenzexperte ganz gut in vielen verschiedenen Kasuistiken auch belegen können, dass bei einem Menschen mit Demenz zum Beispiel das Langzeitgedächtnis sich chronologisch rückwärts auflöst. Das heißt, der Betroffene wird subjektiv immer jünger.
Aha.
Auf der anderen Seite, die Zukunftsdimension bricht ebenfalls weg. Das heißt, Menschen mit einer Alzheimer-Demenz planen nicht mehr. Was in einer Woche, in einem Monat, einem Jahr ist, das ist Science-Fiction. Das interessiert den überhaupt gar nicht. Das heißt, die Zukunftsdimension bricht weg, die Vergangenheit löst sich auf. Was bleibt übrig? Die Gegenwart. Ja. Das Hier und Jetzt, der Moment, das Nu. Ja. So, und das ist etwas, ich muss vielleicht mal als kleine Anekdote mal einstreuen. Ich habe diesen Zusammenhang mal schön mit einem Bildchen in einem Seminar mal dargestellt. Und da saß dann eine Dame, ich sag mal so ein bisschen so am Ende der 40, Schlabberpulli, so ein Arafat-Tuch um den Hals und schüttelte die ganze Zeit mit dem Kopf. Und dann irgendwann war ich da so irritiert, dass ich dann innegehalten habe und nachgefragt habe, entschuldigen Sie bitte, warum schütteln Sie die ganze Zeit? Der sagte, ja, ich bin seit 15 Jahren mit Yoga dran und da versuche ich hinzukommen. Und ich in meiner schnoddrigen Art aus dem Pott habe dann nur gesagt, ja, dann warten Sie noch 15 Jahre, dann kommen Sie automatisch dahin. Ne? Aber das ist das, bitte. Wir können wirklich, wenn wir uns auf Menschen mit Demenz einlassen, können wir von den Betroffenen lernen. Und vor allen Dingen, was mir persönlich ganz wichtig ist, wir haben ja damals in den 80er, 90ern immer gemeint, Menschen mit Demenz leiden unter ihrem Zustand. Das ist Blödsinn. Natürlich am Anfang, wenn die Demenz losgeht, wenn die Welt fragwürdig wird, wenn alle Selbstverständlichkeiten eben nicht mehr selbstverständlich
wird. Wenn man einfach merkt, so habe ich es mitbekommen, wenn man einfach merkt, ich vergesse jetzt. Also wenn man es noch merkt, dass man es vergisst zunehmend.
Richtig,
das glaube ich, schürt so, also bei mir würde da Panik hochkommen, das ist doch logisch.
Ist auch so. Ne? Genau das ist auch, was die Betroffenen auch schildern. Wir haben ja am Anfang gar keinen Sprachzerfall. Mhm. Die Betroffenen können sich ja wunderbar mitteilen. Und dann wird genau das geschildert. Angst, Panik, Unsicherheit, Hilflosigkeit, das sind die, natürlich dann auch in späterer Konsequenz die Traurigkeit bis hin zur Depression, selbstverständlich. Aber wir erleben dann so ab der mittleren Phase, dass Menschen mit Demenz sich hervorragend in der Demenz einrichten können. Sie leben in ihrer eigenen Welt. Aber dann kommen wir ja, die wir glauben, wir müssten diese Menschen trainieren, wir müssten sie therapieren, wir müssen sie auf den wahren Weg der Demenz bringen. Dann geht das eigentliche Leiden für die Betroffenen los. Und da setzt jetzt das therapeutische Gammel ein. Das heißt, als Mitarbeiter setze ich mich neben den Betroffenen. Ich nehme seine Haltung ein, ich nehme seine Position ein, ich übernehme seinen Blickwinkel und ich lasse das einfach mal auf mich wirken, was rundherum passiert. Und daraus entsteht eine ganz, ganz spannende Solidarisierung, die man auch wirklich in der Praxis ausprobieren kann. Und ganz nebenbei, ich bin ja nun mal aus dem Ruhrgebiet und ich kann mich noch recht gut erinnern, dass damals die Bergarbeiterfrauen so im Nachmittagsbereich, die haben im Fenster gelegen mit ihrem Pott Kaffee dabei. Dann wurde ein Kissen noch aufs Fensterbrett gelegt, damit man sich besser auflehnen kann. Nebenan aus dem Fenster schaute dann die Nachbarin raus und so wurde dann miteinander geplaudert über die ganze Häuserfassade und Front hinweg. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir einfach sagen können, ja, das ist eine gewisse Gelassenheit, das ist eine gemeinsame Perspektive, ja, und die kann ich doch teilen, da kann ich mich doch drauf einlassen, da muss ich doch jetzt nicht irgendein Programm aus dem Boden stampfen, ob der MDK oder die Heimaufsicht das möchte, ist mir also relativ egal, aber wo ich merke, dass wirklich zwischen den Mitarbeitern, die so eine solche Haltung an den Tag legen und den Betroffenen eine Solidarisierung stattfindet.
So, gut gebrüllt, Löwe, ja, aber von den Mitarbeitern in den Pflegeeinrichtungen wird ja erwartet, ne, dass sie therapieren, dann werden Programme aufgestellt, da werden Listen abgehakt. Sie haben das Stichwort MDK genannt. Der will ja auch was sehen, nicht wahr? Aktenlage. Wie reagiert denn der MDK, wenn da steht, therapeutisches Gammeln, Patient fühlt sich wohl?
Ach, ich glaube, das hat noch gar keiner ausprobiert, das mal wirklich da einzutragen. Ich habe den Kollegen vorgeschlagen, wenn sie den Begriff Gammeln vermeiden möchten, dann sollen sie zielgerichtetes Nichtstun dahin schreiben. Das wäre noch so eine Variante.
Merke ich mir mal, zielgerichtete, wenn wir mal auf der Zunge zergehen lassen, zielgerichtetes Nichtstun.
Genau.
Ist schon wohltuend, der Begriff ist schon wohltuend.
Na? Und wenn ich jetzt auch noch den Arm um den Betroffenen lege, weil er es auch möchte und auch zulassen kann, also ich stülpe ihm da nicht meine Nähe über, dann war das der körpernahe Dialogaufbau. Mhm. Also ich glaube, der MDK und die Heimaufsicht, also diese Dokumentationswut, die sich da austobt, die schreit nach Kreativität und ich glaube, da muss man eigene Worthülsen sich einfallen lassen, um das ein bisschen ad absurdum zu führen.
Okay.
Also und vor allen Dingen, ich kann wirklich nur in Richtung der Kollegen auch appellieren, bitte, 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 es geht nicht um den MDK, es geht nicht um die Heimaufsicht. Ja. Und die sind ja auch nicht heilig, das sind ja keine Ikonen, sondern auch das sind ja nur Menschen, die ebenfalls irgendwelchen Theorieansätzen hinterherlaufen, die man natürlich hinterfragen muss. Ja. Und noch einmal, primär geht es um den Menschen mit Demenz, es geht um seine Befindlichkeit und das ist eine ganz originäre palliative Haltung. Das ist eine personenzentrierte Haltung, das heißt, die Person mit ihren Wünschen und Bedürfnissen wird in den Mittelpunkt gestellt und mein ganzes Handeln, mein Tun, meine Angebote orientieren sich an diesen Wünschen und an diesen Bedarfen. Das ist Palliativcare im eigentlichen Sinne auch der Wurzeln der Palliativcare. Und das passt wunderbar zu Menschen mit Demenz.
Okay, sagen wir mal so, was machen denn die Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen, wo das noch nicht so ganz angekommen ist, diese Haltung? Also wo vielleicht noch eher drauf gesetzt wird, komm, wir müssen die beschäftigen, wir müssen also genau das machen, was dem Patienten gar nicht gut tut, was er gar nicht will, aber er kann es nicht so zum Ausdruck bringen. Und naja.
Das war ein gutes Stichwort. Ja. Das war ein gutes Stichwort, derweil er kann es nicht so zum Ausdruck bringen. Richtig, er sagt es verbal nicht. Aber jetzt haben wir einen ganz großen Vorteil in dem neuen Expertenstandard, der ja im 2018 kreiert wurde, 2019 verpflichtend den Einrichtungen jetzt zur Verfügung gestellt worden ist. Dieser neue Expertenstandard, der Demenz und Beziehungsgestaltung in Einklang gebracht hat, erwartet auf der sogenannten fünften Prozessebene, auch wieder so ein Wortunikum, erwartet er, dass wir die Wohlbefindensäußerungen von Menschen mit Demenz erfassen, dass wir unser Handeln, unsere Maßnahmen, unsere Angebote an seinem Wohlbefinden beziehungsweise seinen Wohlbefindensäußerungen orientieren. So, und hierüber bekommt doch der Betroffene jetzt die Regie wieder für sein Pflege- und Betreuungsprogramm zurück. Ja. Das ist die Orientierung. Und da muss ich natürlich wissen, was gucke ich mir denn da an? Wo habe ich denn hier die nonverbalen und die paraverbalen Äußerungsformen, an denen wir uns orientieren? Ganz nebenbei, seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wird in einigen englischen Pflegeeinrichtungen und schottischen Pflegeeinrichtungen sogar mit eigenen Assessments gearbeitet.
Was heißt das?
Zur Erfassung von ein Assessment ist so ein Tool, das ist ein Werkzeug, das muss man sich vorstellen. Also wir Frauen, wir lesen ja Brigitte. Na, und in der Brigitte gibt es der sogenannte Brigitte-Test.
Ah, ja.
Na, und so, da gibt es bestimmte Statements und die werden bepunktet. So. Und das gibt es auch für Wohlbefindensäußerungen. Das ist zum Beispiel die Mimik wird beobachtet, die Atmung wird beobachtet, die Aufmerksamkeit, der Muskeltonus, also die Anspannung der Muskulatur und solche Geschichten alles. Und da aus diesem Bild kann dann oder aus diesen einzelnen Parametern kann ein Gesamtbild für Wohlbefinden abgelesen werden. Also was man klar sagen muss, bitte, Wohlbefinden ist nicht messbar.
Punkt,
Ende aus. Aber ich kann bestimmte Indikatoren benennen, an denen ich mich orientiere. Und das ist genau der Punkt, den wir viel, viel mehr professionalisieren müssen. Und in diesem Prozess, das muss man ganz klar sagen, kann ich immer nur empfehlen, sollten wir auch Angehörigen mit einbeziehen. Auch die müssen quasi neu lernen, richtig, neu lernen, das Verhalten von Vater, Mutter zu lesen und zu interpretieren. Oh, ja. Und da kann, glaube ich, ganz viel auch Solidarität zwischen Mitarbeitern und Angehörigen stattfinden. Im Moment ist es allerdings leider noch ein Feld, wo eher Konflikte entstehen.
Ich denke, das ist auch ein großer Bedarf an Schulung, an Know-how-Vermittlung. Sie sind ja auch als beratend unterwegs. Merken Sie, dass der Markt da, ich sag das jetzt mal so, das ist ja immer dieser Markt und Geld und also wir reden hier über menschliche Schicksale, natürlich, aber wir werden dementer halt. Ne? Also die jetzige Pensionärswelle, die jetzt kommt, also Menschen, die in Ruhestand gehen, also die geburtenstarken Jahrgänge werden auch geburtenstark oder starke Jahrgänge in der Demenz verursachen.
Es tut sich ein regelrechter Markt auf. Der Soziologe Reimer Gronemeyer, der hat ja mal, ich glaube vor, was haben wir jetzt, 2020, ich glaube vor 5, 6 Jahren hat er mal ein schönes Buch geschrieben, das vierte Lebensalter. Und darin hat er das entsprechend extrem überzogen, wie der Markt quasi jetzt darauf reagiert, indem er wirklich eine sogenannte Demenzindustrie jetzt hier sogar propagiert, beziehungsweise nicht propagiert, sondern identifiziert. Ja. Und dann sagt, natürlich hat das Marktqualität, für Fort- und Weiterbildung, aber auch für entsprechendes Equipment. Vielleicht einfach mal eine kleine Stilblüte. Die Niederländer, ich weiß nicht, ob das in Nähe zum Coffeeshop macht, keine Ahnung, aber die sind ja, was diese Sachen angeht, unheimlich erfinderisch. Die haben in den 90er Jahren ein sogenanntes Snoozel Angebot kreiert. Ja. Das kommt eigentlich aus der Behindertenarbeit. Snuseln ist ein Kunstwort, besteht aus Schnüffeln und Döseln, also Schnüffeln und Dösen. Und das muss man sich vorstellen als so ein, ja, was soll ich sagen, so ein Wellnessraum mit Bällebad, mit Lichteffekten, mit Wohlfühldüften und so weiter und so fort. Entschuldigung, was natürlich in der Behindertenarbeit ganz viel Sinn macht, gerade bei autistischen Menschen. Aber das ist dann in den 90er Jahren absolut unkritisch auf Menschen mit Demenz übertragen worden. Heutzutage hat er ganz wenig von überlebt. Ja. Jetzt kommt wieder ein neuer Ansatz, nämlich die Tovatafel. Tovatafel, übersetzt Zaubertafel. Das ist so ein Beamer, der hängt unter der Decke, projiziert ein Spiel auf die Tischplatte. Und das ist ein interaktives Spiel, beziehungsweise diese Tovatafel kann erkennen, wenn man jetzt mit den Händen irgendwelche Übungen oder Bewegungen auf dem Tisch macht, dann reagiert dieses Ding. Und optisch sieht das dann so aus, Sie müssen sich vorstellen, dieser Beamer projiziert jetzt eine Blume auf den Tisch. Aus der Blume kommen jetzt Seifenblasen raus, ne? Wie zu Hause, ne? Ist ja ganz logisch. Und jetzt können Sie mit der Hand hingehen, auf die Seifenblase drauf schlagen, dann macht es und die Seifenblase zerplatzt. So, und ja, ganz irre. Oder Sie haben ganz viel Laub auf dem Tisch, was Sie wegschieben können. Dem anderen auch zuschieben. Ne? Ich habe das zu Hause mal probiert, den Nachbarn mein ganzes Laub in den Garten mal reingeschaufelt. Ich dachte, das ist interaktiv, das macht Freude. Fand der nicht so lustig. So, und das sind dann so Spielchen, die man jetzt Menschen mit Demenz dann auch anbietet, wo ich dann auch merke, die Mitarbeiter haben total viel Freude daran. Die Bewohner sehr, sehr eingeschränkt. Ich habe mir das wirklich mehrmals angeschaut und das ist dann mal wie so ein Hype. Dann wird so ein Ding auf den Markt geworfen.
Ich glaube, da gibt es auch zu dem Ding gibt es auch eine Kostenberechnung. Kostet nur 20.000 oder 15.000 in der
Instanz? Nein, Gott bewahre. Nein, Schnäppchen. 6.000 Euro.
6.000 nur?
Oh. Schnäppchen, ja, das ist ein Schnäppchen. Nein, aber das sind dann immer so Dinge, wo ich immer denke, Mensch, versuch doch erst einmal ein bisschen auf Distanz zu gehen. Beobachtet den Menschen, ob er wirklich einen Benefit davon hat, dass wir ihm sowas anbieten. Muss das denn so ein medialer Aufwand immer sein? Gibt es da nicht andere Ansätze, die ja weniger Aufwand sind, aber menschlicher dann auch sind? Und da ist wieder das Gammeln angesagt. Ich glaube, als Mitarbeiter bin ich das Hauptmedium. Und da brauche ich diesen ganzen technischen Förderfonds nicht.
Ja. Höchstens, ich sag mal so analog zu der Kinderbetreuung vor Bildschirmen, ne? Die findet ja auch vor Bildschirmen statt.
Ja, genau,
wird ja auch propagiert, was dabei herauskommt. Naja, möchte ich jetzt nicht kommentieren, ist aber offensichtlich nicht gut. Ja, wieso soll das besser sein? Das Beste ist immer noch der menschliche Kontakt, Beziehungsaufbau, Vertrauen, Zuwendung, alles das, was ja so unbezahlbar geworden ist. Oder wohin geht die Reise, Herr Kostschewa?
Also im Moment geht die Reise in die Richtung, wir haben ja nun mal immer weniger Mitarbeiter für immer mehr Bewohner, die immer noch pflegebedürftiger werden, immer kürzer verweilen in den Pflegeeinrichtungen. Das heißt, wir haben ja wirklich schon ein Kommen und Gehen. Und deswegen benötigen oder werden gerade eben Ansätze jetzt umgesetzt, die eher in die Richtung gehen, dass wenig Manpower eingesetzt werden muss. Das ist die Bushaltestelle hinter dem Pflegeheim, wo nie ein Bus hält. Das sind kleine Räume, die eingerichtet sind wie ein Zugabteil, wo dann ein großer Bildschirm an der Wand ist, der eine vorbei rauschende Landschaft suggeriert.
Das trägt ja eher zur Verwirrung, wenn ich mal so unterbrechen darf. Also mich würde das ja fast schon irritieren, aber mit Dementen kann man solche Sachen machen, ne?
brutalst. Ja, aber die Not ist eine andere. Okay. Die, also wenn wir wieder darauf zurückgehen, was wir ja vorhin besprochen hatten, dass viele Menschen in der Demenz ja nun mal wirklich auch diese Not noch in sich spüren, diese Hilflosigkeit und diese Angst. Also bitte, wo gehen wir hin, wenn wir Angst haben? Wir verkriechen uns zu Hause, im häuslichen Umfeld. So. Und das ist doch etwas, wo wir immer wieder erkennen können, dass es ein sehnlichster Wunsch dieser Menschen ist, ich möchte nach Hause. Da bin ich sicher, da bin ich aufgehoben, da stimmt die Chemie, da sind vertraute Menschen und Gegenstände, die mich dort umgeben. So, und das wird bedient mit diesem Ansatz. Das heißt, ich sage diesen Menschen so, wir fahren jetzt nach Hause, ich setze ihn dann in dieses fiktive Zugabteil. Ja, und dort wartet er dann, bis irgendwann der heimische Bahnhof erscheint. Das sind natürlich Ansätze, die brauchen nicht viel Manpower. Ich kann die Bewohner dahingehend zumindest virtuell ruhig stellen. Und das ist nach meinem Ermessen eine relativ unheilige Tendenz.
Ja, Kostschewa, ich danke Ihnen herzlich für diesen Impuls in Richtung therapeutisches Gammeln. Nehmen wir es mal beim Wort und machen eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.
Gerne.
Dankeschön.
Tschüss.
PPM Impulse. Gespräche, die wirken.